dein Ehepartner sich nicht zu dir stellt in der Auseinandersetzung vor anderen? Oder wie ist das, wenn eine Freundin dich verletzt? Oder deine Eltern waren nicht für dich da, obwohl du es eigentlich gebraucht hättest? Oder es gibt da so einen Kollegen, der nur an sich denkt und sich total egoistisch verhält, keine Verantwortung fürs Team übernimmt und dann trotzdem erwartet, dass andere für ihn einspringen. Auch das sind kleinere, aber es sind auch Situationen von Verrat. Wie reagieren wir darauf? Vielleicht kommt es sehr darauf an, um wen es geht. Bei Beziehungen, die uns wichtig sind, dann suchen wir vielleicht zuerst das Gespräch. In der Ehe suchen wir hoffentlich zuerst das Gespräch. Und trotzdem ist da erstmal Wut und Verletzung. Bei anderen Beziehungen ziehe ich mich vielleicht doch zurück. Irgendwann brauche ich die Eltern nicht mehr. Sollen sie sehen, wo sie bleiben, dann lebe ich mein Leben irgendwo anders. Oder der Kollege ist, ich muss ja keine Freunde mit dem werden, ne? Ihr Lieben, in der Nacht, als Jesus verraten wurde, was hat Jesus getan? Als er wusste, dass Judas ihn an die Hohepriester überliefern würde, dass er sich dafür sogar hat bezahlen lassen. In der Nacht, als er auch wusste, dass Petrus ihn später verleugnen würde. In der Nacht, als Jesus verraten wurde, setzt er das Abendmahl ein. Keine Flucht, keine Konfrontation, keine Vorwürfe, sondern Gemeinschaft. Das Brot wird gebrochen, der Kelch geteilt. Drei Dinge sind mir an diesem Abend heute wichtig. In dieser Nacht, in der Jesus vor gut 2000 Jahren verraten wurde, Jesus zeigt sein Herz. Das ist das Erste. Er macht sich verletzlich. Er sehnt sich nach Gemeinschaft mit uns. Das Zweite, er schafft Einheit, nicht nur mit sich selbst, sondern auch untereinander. Und das Dritte, für diese Gemeinschaft gibt er sich selbst. In der Nacht, als Jesus verraten wurde, zeigt er sein Herz. Gott offenbart sein Herz in der ganzen Bibel, von vorne bis hinten. Aber hier, in diesem Moment, an diesem Abend, wird fassbar, wird greifbar und spürbar, was Gott für uns auf dem Herzen hat. Gott ist Gott mit uns. Jesus ist Immanuel, der Gott, der mit uns ist. Wisst ihr, was der zentrale Satz ist, den Gott seinem Volk immer wieder zusagt? Als sie aus Ägypten ausziehen, als sie dann in der Wüste sind, als sie den Bund am Sinai schließen, als sie dann das Land immer weiter aufbauen, auch als die Könige zunehmend von Gott abfallen. In der ganzen Geschichte Gottes mit den Menschen, bis zu dem Zeitpunkt, wo Jesus auf den Plan tritt, was ist der zentrale Satz, den Gott seinem Volk zusagt? Ich will dein Gott sein und du sollst mein Volk sein. Es ist der Satz, der die Beziehung zwischen Gott und Mensch bestimmt. Das ist im Prinzip der ganze Inhalt des Bundesschlusses. Gegründet auf dem Gesetz, ist klar, aber das ist der Inhalt, das Ziel. Ich will dein Gott sein und du sollst mein Volk sein. Das ist Gottes Sehnsucht. Und das ist dieselbe Sehnsucht, die Jesus hat, der, weil er Gott ist und ihn widerspiegelt und sein Herz zeigt. Ich finde es interessant, im Lukas-Evangelium heißt es, als Jesus da mit seinen Jüngern am Tisch sitzt, um das Abendmahl zu feiern, da sagt Jesus, wie sehr habe ich mich danach gesehnt, dieses Mahl mit euch zu feiern. Mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, heißt es wörtlich. Luther übersetzt, herzlich habe ich mich gesehnt. Jesus zeigt sein Herz. Diese Gemeinschaft, das hier, was wir hier machen, das ist wichtig. Diese enge Nähe zwischen Gott und Mensch. Und das ist es, wie sich Gott Beziehung vorstellt. In der Nacht, als Jesus verraten wird, zeigt er sein Herz. Zeigt er Gottes Herz. Ich werde dein Gott sein und du wirst mein Volk sein. Und das passiert. Das wird praktisch umgesetzt in diesem Abendmahl. Und wir sehen, es geht dabei nicht um Hierarchie. Es geht nicht darum, dass Gott der Größte ist, der auf dem Thron sitzt. Das tut er sowieso und das ist, glaube ich, allen klar. Aber so nahe will er uns sein. So nahe. In der Nacht, als Jesus verraten wird, zeigt Gott sein Herz. Das Zweite, in der Nacht, als Jesus verraten wird, macht Gott Einheit möglich. Spürbar, fassbar. Das Brot, von dem wir essen, das ist die Gemeinschaft in einem Leib. Ein Leib in Christus. Der Kelch, den wir trinken, eint uns als Gemeinschaft derer, die teilhaben am Blut Jesu Christi. Wir sind eine Gemeinde. Wir sind ein Leib Christi. Und Einheit wird möglich, wird spürbar und wird fassbar im Abendmahl. Bei der Vorbereitung auf die Predigt ist mir ein Satz irgendwie sehr wichtig geworden. Keiner von uns kann sich selbst erlösen. Keiner von uns kann sich selbst erlösen. Wir alle ermangeln des Ruhmes, den wir bei Gott haben sollten. Keiner von uns kann sich selbst erlösen. Wir brauchen Jesus und wir haben Jesus. Und das ist es, was uns eint. Dass wir Anteil haben an ihm, an seiner Erlösung. Ihr Lieben, diese Erzählung des Abendmahls, diese tiefe, persönliche, innige Gemeinschaft und die Einheit der Jünger untereinander und mit Jesus. Diese Erzählung wird gerahmt von Judas Verrat und von Petrus Verleugnung. Jesus kündigt den Verrat von Judas an, bevor er das Mahl einsetzt. Und nach dem Mahl sagt er Petrus seine Verleugnung voraus. Ihr Lieben, warum ist das wichtig? Jesus sehnt sich nach Gemeinschaft mit uns. Und er sehnt sich, dass wir in Gemeinschaft und Einheit zusammenkommen. Und die Grundlage für Gemeinschaft und Einheit ist der Bund. Wer von euch ist eigentlich verheiratet? Oder war verheiratet? Es sind einige, okay. Und wer von euch weiß, dass in der Ehe Mann und Frau eins werden? Eine Einheit. Ihr bildet eine Einheit in der Ehe. Und jetzt, wer von euch war sich immer einer Meinung mit seinem Ehepartner? Okay, da gehen nicht so viele Hände hoch. Wer von euch wurde schon mal verletzt von seinem Ehepartner? Ihr müsst euch nicht melden, ist okay. Und wer von euch hat schon mal den Ehepartner verletzt? Ihr bildet eine Einheit in der Ehe. Und diese Einheit gründet auf etwas, das größer ist, als immer einer Meinung zu sein. Die Einheit gründet auf etwas, das viel tiefer geht als die Verletzungen, die wir uns gegenseitig zufügen. Die Einheit gründet auf dem Bundesschluss. Ihr habt euch ein Versprechen gegeben. Ich vermute, die meisten von euch haben sich dieses Versprechen auch vor Gott gegeben. Es ist ein Versprechen, eins zu werden, eins zu sein und eins zu bleiben. Ein Leben lang, auch angesichts von Herausforderungen. Die Einheit in der Ehe gründet auf dem Bundesschluss. Einheit, die nur darauf gründet, dass ich mit anderen einer Meinung bin, ist sehr zerbrechlich. Für den Anfang ist das nicht schlecht und das ist auch überhaupt nicht zu verwerfen. Aber als Grundlage, als Beziehungsgrundlage eignet sich das nicht. Und das ist das, was Jesus uns vormacht. Jesus lebt mit seinen Jüngern in inniger Gemeinschaft. Sie kannten sich. Er kannte sie, er kannte ihre Herzen, sie kannten sein Herz. Und aus dieser innigen Gemeinschaft heraus begeht jemand Verrat. Ich weiß nicht, ob wir diese Gemeinschaft aufrechterhalten hätten, wenn wir gewusst hätten, dass jemand, keine Ahnung, man kann sich ja mal vorstellen, einer von uns, einer unter uns, verrät uns, wie auch immer das aussehen könnte. Aber würden wir dann zusammen Abendmahl feiern? Die Menschen, die einem am nächsten stehen, können einen am meisten verletzen. Und Judas war, ich glaube nicht, dass er ein Außenseiter war. Er war genauso Teil der Gemeinschaft der Zwölf. Jesus weiß, was kommt. Und er macht in der Erzählung auch sehr deutlich, dass dieser Verrat mit das Schlimmste ist, was ein Mensch machen kann. Aber er konfrontiert Judas nicht. Nicht direkt. Und Jesus läuft auch nicht weg. Er rastet nicht aus. Er setzt das Abendmahl ein. Und Judas hat Teil daran. Das Blut, das Jesus am Kreuz vergießt, ist der Bund. Und das ist die Grundlage für Gemeinschaft, für Einheit, der Bund. Was uns eint, ist sein Blut. Was uns eint, ist, dass wir alle Erlösung brauchen und Erlösung finden bei Jesus. In der Nacht, als Jesus verraten wurde, schafft er Einheit. Und ein letzter Punkt. In der Nacht, als Jesus verraten wurde, gibt er sich selbst. Diese Gemeinschaft und Einheit und dass wir Gott so nahe kommen können, das ist ihm so wichtig, dass er alles dafür riskiert. Ich will dein Gott sein und du sollst mein Volk sein. Dafür gibt er alles, sein Leben. Dass wir eins sind mit ihm und wir untereinander, dafür gibt er sich hin. Jesus liebt seine Jünger. Und Jesus liebt uns. Er liebt dich. Jesus liebt dich so sehr, dass er alles dafür gibt, Und das auch, obwohl er weiß, dass du ihn schon verraten hast. Im Großen oder im Kleinen. Dass du ihn schon mal verleugnet hast. Dass du ihn missachtet hast. Er liebt dich. Und seine Liebe ist nicht bruchstückhaft. Seine Liebe ist nicht unsicher, die sich irgendwie verunsichern lässt durch unsere Fehler. Seine Liebe ist nicht ängstlich. Seine Liebe ist nicht unruhig oder fordernd. Seine Liebe ist nicht passiv. Seine Liebe ist nicht unbeteiligt. Seine Liebe ist da. Immer. Jetzt und hier, präsent. Sie ist da, obwohl wir Fehler machen, obwohl wir schuldig werden, obwohl wir uns gegenseitig verletzen und verraten und verleugnen. Seine Liebe ist rein, vollkommen rein. Und seine Liebe ehrt uns, erhebt uns. Seine Liebe ist echt. Sie ist real. Sie ist nicht egoistisch. Seine Liebe ist tief und leidenschaftlich und grenzenlos und unbeschränkt. Jesus gibt sich selbst nicht nur ein bisschen und guckt, was passiert und prüft. Wir tendieren dazu, zu prüfen, was passiert, weil wir das Risiko scheuen. Er gibt sich nicht ein bisschen. Er versteckt sich nicht. Er gibt alles. Seine Liebe für dich ist so unendlich. Unendlich. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Unendlich. Kein Ende. Unbeschränkt. Keine Bedingungen. Er weiß um deine Fehler. Er weiß um deine Untreue. Und doch gibt er sich für dich, weil er dich liebt. Und er ist so stolz, dich sein Kind nennen zu dürfen. Seine Liebe schreckt dich zurück. Sie ist nicht zurückhaltend oder schüchtern. Er liebt dich. In der Nacht, in der Jesus verraten wurde, gibt er sich hin. Ihr Lieben, morgen ist Karfreitag. Und ich möchte euch in diesen Feiertagen, die da kommen, herausfordern. Ich möchte euch und auch mich selbst herausfordern, dieser Liebe zu glauben. Dieser Liebe, die unendlich ist. Diese Liebe, die so rein ist, so vollkommen. Diese Liebe, die wir absolut nicht verdient haben, aber zu der wir Zugang haben. Diese Liebe, die dir gilt. Ich möchte uns herausfordern, dieser Liebe zu glauben. Er liebt dich so sehr, dass er selbst angesichts von Verrat und Verleugnung die Gemeinschaft mit dir sucht. Glaub ihm, dass er es ernst meint. Glaub ihm. Glaub ihm, dass diese Liebe für dich wahr ist. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Ich lade euch ein, während des nächsten Liedes sich auszudrücken.